sowieso. Von RBB Kultur.
Ma hat mir eingeschärft, mich umzuziehen, sobald ich von der Schule nach Hause komme, um die Uniform nicht noch mehr zu verschmutzen. Sie ist zu streng. »Wo warst du?«, fragt Paris. »Wir haben dich überall gesucht.« »Bloß hier«, sage ich. Paris hat ihren Pony so hoch gesteckt, dass er aussieht wie die halbe Zwiebelkuppel einer Moschee. Noch ehe ich fragen kann, wieso bis heute niemand Bahadurs Abwesenheit aufgefallen ist, erklären mir Paris und Faiz den Grund, denn sie sind meine Freunde und können meine Gedanken lesen. »Seine Mutter war eine Woche oder so nicht da«, flüstert Faiz. »Und sein Vater ist der größte Saufkopf der Welt. Der würde es nicht mal mitkriegen, wenn ihm ein Beuteldachs die Ohren abknabbert. So beduselt ist er die ganze Zeit«, sagt Paris laut, als würde sie es geradezu darauf anlegen, dass Daru Lalu sie hört. »Die Chachis von nebenan müssten doch gemerkt haben, dass Bahadur verschwunden ist. Findet ihr nicht?« Paris ist immer schnell dabei, anderen die Schuld zu geben, weil sie glaubt, sie selbst wäre vollkommen. »Die Chachis haben sich um Bahadurs Bruder und seine Schwester gekümmert«, erklärt Faiz. »Sie dachten, Bahadur wäre bei einem Freund.« Ich schubse Paris an und lenke den Blick auf Omvir, der sich hinter den Erwachsenen versteckt. Er dreht einen Ring an seinem Finger, der im Halbdunkel weiß blitzt. Omvir ist Bahadurs einziger Freund, obwohl er in die 5. Klasse geht und sich in der Schule kaum blicken lässt, weil er seinem Papa helfen muss, einem Bügelwalla, der die Falten aus den Kleidern der Hi-Fi-Leute plättet. »Hör mal, Omvir, weißt du, wo Bahadur steckt?«, fragt Paris. Omvir vergräbt sich in seinem kastanienbraunen Pullover. Aber die Ohren von Bahadurs Ma haben die Frage bereits aufgeschnappt. »Weiß er nicht«, sagt sie. »Ihn habe ich zuallererst gefragt.« Paris deutet mit ihrem Zwiebelturmpony auf Daru Lalu. Er muss an allem schuld sein. Jeden Tag sehen wir Daru Lalu durchs Bastille schlurfen. Der Sabber rinnt ihm aus dem Mund, dabei ist er nichts als Luft. Er sieht aus wie ein Penner, und manchmal fragt er sogar Paris und mich, ob wir nicht ein paar Münzen übrig hätten, damit er sich ein Glas starken Chai kaufen kann. Bahadurs Ma ist diejenige, die das Geld nach Hause bringt. Sie arbeitet als Haus- und Kindermädchen für eine Familie in einem Hi-Fi-Gebäude nicht weit von unserem Bastille. Auch Ma und viele andere Chachis im Bastille arbeiten für die Hi-Fi-Leute, die da oben wohnen. Ich drehe mich um und werfe einen Blick auf die hohen Häuser mit den tollen Namen. Palm Springs, Mayfair, Golden Gate und Athena. Sie stehen ganz nah an unserem Bastille, scheinen aber weit weg zu sein, wegen der Müllkippe dazwischen und der hohen, mit Stacheldraht verstärkten Mauer, von der Ma meint, sie wäre nicht hoch genug, um den Gestank fernzuhalten. Hinter mir stehen viele Erwachsene. Aber zwischen ihren Schirmmützen kann ich erkennen, dass in den Hi-Fi-Häusern jetzt wieder Licht brennt. Wahrscheinlich haben sie Dieselgeneratoren. In unserem Bastille ist es noch immer dunkel. »Warum bin ich bloß mitgefahren?«, fragt Bahadurs Ma Shanti Chachi. »Ich hätte sie nicht allein lassen dürfen.« »Die Hi-Fi-Familie ist nach Nimrana gefahren und hat Bahadurs Ma mitgenommen, damit sie auf die Kinder aufpasst«, erzählt mir Paris. »Was ist Nimrana?«, frage ich. »Eine Festung in Rajasthan«, erklärt Paris. »Oben auf einem Berg. Bahadur könnte bei seinen Nana Nanis sein«, sagt jemand zu Bahadurs Ma. »Oder seinen Chacha-Chachis.« »Ich habe sie angerufen«, entgegnet Bahadurs Ma. »Er ist bei keinem von ihnen.« Daru Lalu versucht aufzustehen und drückt sich mit einer Hand vom Boden ab. Jemand hilft ihm hoch. Einen Moment steht er schwankend da, dann humpelt er auf uns zu. »Wo ist Bahadur?«, fragt er. »Ihr spielt doch immer mit ihm, oder nicht?« Wir weichen zurück und prallen gegen Leute hinter uns. Omvir und sein kastanienbrauner Pullover verschwinden in der Menschenmenge. Daru Lalu kniet vor uns nieder und kippt dabei fast um. Trotzdem gelingt es ihm, seine alte Mannaugen auf die gleiche Höhe wie meine Kinderaugen zu bringen. Dann packt er mich an den Schultern und schüttelt mich heftig, als wäre ich eine Limoflasche, die er zum Sprudeln kriegen will. Ich versuche, mich aus seinem Griff zu befreien. Statt mir beizustehen, machen sich auch Paris und Faiz aus dem Staub. »Du weißt doch, wo mein Sohn ist, oder?«, fragt Darulalu. »Vermutlich könnte ich ihm helfen, Bahadur zu finden, denn mit Detektivarbeit kenne ich mich aus, aber dann schlägt mir sein übler Mundgeruch entgegen und ich will nur noch weg.« »Lass den Jungen in Ruhe«, ruft jemand. Ich glaube nicht, dass Darulalu auf ihn hören wird, aber dann fährt er mir durchs Haar und murmelt. »Schon gut, schon gut.« Und lässt mich los. Papa geht immer früh zur Arbeit, wenn ich noch schlafe. Aber am nächsten Morgen beim Aufwachen steigt mir der Terpentingeruch von seinem Hemd in die Nase, als er mit seinen rauen Händen meine Wangen streichelt. »Sei vorsichtig. Du gehst mit Runo in die Schule und kommst auch mit ihr zurück. Verstanden?« Ich rümpfe die Nase. Papa behandelt mich wie ein kleines Kind, dabei bin ich schon 9. »Nach dem Unterricht kommt ihr sofort nach Hause«, sagt er. »Du wanderst mir nicht allein durch den Bootbazar.« Dann gibt er mir einen Kuss auf die Stirn und fragt erneut, »Wirst du auch vorsichtig sein?« Ich frage mich, was seiner Meinung nach mit Bahadur passiert ist. Denkt er etwa, ein Djinn hätte sich ihn geschnappt? Papa glaubt doch nicht an Djinns. Ich gehe mit ihm raus, um ihm Boketa dabei zu sagen. Danach putze ich mir die Zähne. Männer in Papas Alter waschen sich das Gesicht mit Seife und husten und spucken, als hofften sie, dass sich ihr ganzes Innenleben löst und auf dem Boden landet. Ich würde gern wissen, wie weit meine schaumig-weiße Spucke kommt, und lasse meinen Mund explodieren. Bum, bum. »Hör sofort damit auf, Jay«, höre ich Ma sagen. Runo, Didi und sie schleppen Töpfe und Kanister mit Wasser an. Sie haben es aus dem einzigen Hahn geholt, der in unserem Bastille funktioniert, aber nur zwischen 6 und 8 am Morgen und manchmal eine Stunde lang am Abend. Didi öffnet die Deckel der beiden Wasserfässer, die rechts und links vor unserer Tür stehen, und als Ma die Töpfe und Kanister reinleert, bespritzt sie sich in der Eile mit Wasser. Ich bin fertig mit Zähneputzen. »Was machst du noch hier?«, focht Ma mich an. »Willst du wieder zu spät zur Schule kommen?« In Wirklichkeit ist sie selbst zu spät dran. Deshalb läuft sie los und versucht gleichzeitig, eine Haarsträhne zu befestigen, die sich aus dem Knoten am Hinterkopf gelöst hat. Die Hi-Fi-Madam, bei der Ma putzt, ist eine niederträchtige Frau. Sie hat Ma schon 2-mal verwarnt, weil sie sich verspätet hatte. Eines Nachts, als ich so tat, als würde ich schlafen, hat Ma Papa erzählt, dass die Madam damit gedroht hätte, sie in winzig kleine Stücke zu zerhacken und vom Balkon zu werfen, als Futter für die Milane, die um das Hochhaus kreisen. Runo, Didi und ich gehen zu den Waschräumen in der Nähe der Müllkippe, mit Eimern, in denen wir Seife, Baumwollhandtücher und Plastikbecher transportieren. Über uns brütet noch immer der schwarze Smog. Er brennt mir dermaßen in den Augen, dass mir Tränen über die Wangen rollen. Didi zieht mich auf, indem sie sagt, ich würde wohl Bahadur vermissen. »Weinst du um deinen Kumpel?«, fragt sie. Und am liebsten würde ich sagen, sie soll den Mund halten. Aber vor den Waschräumen haben sich lange Schlangen gebildet, obwohl es dort 2 Rupien kostet. Und ich muss mich darauf konzentrieren, das Gewicht von einem Bein auf das andere zu verlagern, damit mir nicht der Hintern platzt. Der Toilettenmann sitzt an einem Tisch vor dem Eingang, von dem die Frauen- und Männertoiletten abgehen, und er braucht eine Ewigkeit, um das Geld zu kassieren und die Leute durchzulassen. Eigentlich ist seine Arbeitszeit von 5 Uhr morgens bis 11 Uhr abends. Trotzdem schließt er die Anlage, wann immer es ihm passt, und geht nach Hause. Dann müssen wir auf die Müllkippe. Die ist umsonst, aber da kann jeder unseren Hintern sehen. Mitschüler, Schweine, Hunde und Kühe, die so alt sind wie Nana Nani, und uns die Kleider vom Leib fressen würden, wenn sie könnten. Runo Didi steht in der Frauenschlange, ich bei den Männern. Didi sagt, die Männer würden die ganze Zeit zu den Frauen rüberlinsen. Wahrscheinlich, um zu sehen, ob die Toiletten und Waschräume dort sauberer sind. Die Männer in meiner Schlange unterhalten sich über Bahadur. Wahrscheinlich hält sich der Junge irgendwo versteckt und wartet, dass die Mutter seinen Vater vor die Tür setzt, sagt ein Chacha. Alle murmeln zustimmend. Sie glauben, dass Bahadur schon zurückkommen wird, wenn er es satt hat, sich auf der Müllkippe mit den streunenden Hunden um ein altes Roti zu balgen. Die Männer unterhalten sich darüber, wie laut Bahadurs Ma gestern Abend geschrien hat. laut genug, um die Geister im Bootbazar aufzuscheuchen, und dann reißen sie Witze darüber, wie lange sie selbst brauchen würden, um zu merken, dass eins ihrer Kinder verschwunden ist. Stunden? Tage? Wochen? Monate? Ein Tschatscha sagt, er würde es nicht mal zur Sprache bringen, wenn er es merkt.
»Ich habe 8 Kinder. Was macht es dafür einen Unterschied, ob es eins mehr oder weniger ist?« sagt er.
Und alle lachen. Der Smog macht auch ihren Augen zu schaffen. Also weinen sie gleichzeitig. Endlich stehe ich an der Spitze der Schlange, zahle den Toilettenmann und erledige schnell mein Geschäft. Ich frage mich, ob Badu irgendwohin abgehauen ist, wo es saubere Klos und Waschräume gibt, die nach Jasmin duften. Wenn ich so ein Badezimmer hätte, würde ich mir jeden Tag eimerweise Wasser über den Kopf kippen. Zu Hause setzt Didi mir Tee und Zwieback zum Frühstück vor. Der Zwieback ist steinhart und schmeckt nach nichts. Trotzdem esse ich ihn folgsam auf. Bis zum Nachmittag wird es nichts mehr geben. Danach ziehe ich meine Uniform an und wir machen uns auf den Weg in die Schule. Obwohl Papa es verboten hat, will ich Didi so schnell wie möglich abschütteln. Aber dann hat sich eine Menschenmenge um Büffel Baba versammelt. Manche stehen auf Plastikstühlen oder Charpais und verrenken sich den Hals, damit sie besser sehen können. Sie versperren uns den Weg. Ich höre eine Stimme, die ich von gestern Abend wiedererkenne. »Finde meinen Sohn, Baba. Ich rühre mich nicht von der Stelle, bis mein Badur gefunden wird«, jammert Daru Lalu. »Acha, jetzt kannst du nicht mehr ohne deinen Sohn leben, was?« sagt eine Frau. »Aber als du ihn verprügelt hast, war dir das egal.« »Nur die Polizei kann uns helfen«, ruft eine andere Frau. »Seit 6 Nächten ist er nicht nach Hause gekommen. Das ist zu lang.« »Ich glaube, es ist Badurs Ma.« »Wir sind spät dran«, sagt Runo Didi. Sie hält die Schultasche vor sich und stößt sie den Leuten in den Rücken, damit sie Platz machen, und ich folge ihrem Beispiel. Als wir uns endlich durch die Menge gedrängt haben, sind unsere Haare zerzaust und unsere Uniform zerknittert. Runo Didi streicht ihr Kamis glatt. Bevor sie es verhindern kann, springe ich über einen Rinnstein und sprinte an Kühen, Hennen, Hunden und Ziegen vorbei, die bessere Pullover tragen als ich, vorbei an eine Frau, die die Gasse fegt und mit Kopfhörern laute Musik aus ihrem Handy hört, und einer weißhaarigen Großmutter, die Bohnen auffädelt. Meine Schultasche prallt gegen einen alten Mann auf einem Plastikstuhl. Das eine Stuhlbein ist kürzer als die anderen, und irgendwer hat den Höhenunterschied mit Ziegelsteinen ausgeglichen. Der Stuhl kippt um, und der Mann landet mit dem Hintern im Dreck. Ich reibe mir das linke Knie, es schmerzt ein wenig, dann laufe ich weiter. Die Flüche des Mannes verfolgen mich bis in die nächste Gasse, in der es nach Cholubatur duftet. Hier warten? Vor einem Laden mit Tauji, Chulbul und anderen mit Masala bestreuten Knabbereien, Pari und Feis auf mich. Die hellroten, grünen und blauen Namkin-Packungen wirken trist im heutigen Smog. Und das Ehepaar, dem das Geschäft gehört, sitzt mit um die Gesichter gewickelten Schals hinter der Theke. Mir macht der Smog weniger zu schaffen, wahrscheinlich weil ich so kräftig bin. »Dieser Feis ist wirklich ein Idiot«, sagt Pari, sobald ich bei ihm bin. Ihre Haarkuppel sieht aus, als würde sie jeden Augenblick einstürzen. »Der Idiot bist du«, entgegnet Faiz. »Habt ihr gesehen?«, frage ich sie. »Daru Lalu betet zu Büffel Baba, als wäre er ein Gott.« »Bahadurs Ma sagt, sie geht zur Polizei«, erklärt Pari. »Die ist mega bescheuert«, sagt Faiz. »Die Polizei vertreibt uns, wenn wir uns beschweren«, sage ich. »Ständig drohen sie, Bulldozer zu schicken, um unser Bastille platt zu machen.« »Die können uns nichts anhaben. Wir haben unsere Lebensmittelkarten«, erwidert Paris. »Außerdem zahlen wir ihnen Haftar. Von wem wollen sie den Schmiergeld erpressen, wenn sie uns vertreiben?« »Es gibt noch jede Menge andere Leute«, sage ich. »Indien hat mehr Einwohner als jedes andere Land der Welt. Außer China.« Ein Zwiebackstückchen steckt zwischen meinen Zähnen und ich pule es mit der Zunge raus. »Faiz meint, Bahadur wäre tot«, sagt Paris. »Bahadur ist so alt wie wir und wir sind noch nicht alt genug zum Sterben.« »Ich habe nicht gesagt, dass er gestorben ist«, protestiert Faiz und fängt an zu husten. Dann spuckt er aus und wischt sich mit beiden Händen über den Mund. Vielleicht wurde sein Asthma schlimmer, wegen dem Smog. Und dann ist er in einen Graben gefallen und nicht mehr rausgekommen, sagt Paris. »Wisst ihr noch, wie er mal im zweiten Schuljahr keine Luft mehr bekam?« Du hast geheult, erkläre ich. Ich heule nie, entgegnet Paris. Ma schon, aber ich nicht. Wenn Bahadur in einen Graben gefallen wäre, hätte ihn jemand rausgeholt. Guck doch, wie viele Menschen hier rumlaufen, sagt Fahis. Ich schaue mir die Leute an, die an uns vorbeigehen, um rauszufinden, ob sie der Typ sind, der helfen würde. Aber ihre Gesichter sind halb verdeckt von Taschentüchern, die den Smog daran hindern sollen, dass er ihnen in Ohren, Nase und Mund dringt. Manche brüllen durch die improvisierten Masken in ihre Handys. Am Straßenrand steht ein Cholebatur-Verkäufer. Sein Gesicht ist nicht von einem Schal verdeckt, dafür aber von einer Rauchwolke aus dem Bottich mit zischend heißem Öl umhüllt, indem er seine Baturas frittiert. Seine Kunden sind Arbeiter auf dem Weg zu den Fabriken und Baustellen. Straßenfeger und Schreiner, Mechaniker und Security-Leute aus den Malls, die nach der Nachtschicht heimwärts laufen. Die Männer schieben sich mit Blechlöffeln die Kichererbsen in den Mund und mampfen. Sie haben die Halstücher bis zum Kinn runtergezogen. Ihr Blick ist auf die Teller mit dem heißen Essen fixiert. Wenn jetzt ein Dämon auf sie zustampfte, würden sie es gar nicht merken. Hört mal, sage ich. Wieso suchen wir nicht auch nach Bahadur? Entweder liegt er verletzt in einem Krankenhaus oder seine Mutter hat schon alle Krankenhäuser im Bastille abgeklappert, erklärt Paris. Die Frauen in den Waschräumen haben sich drüber unterhalten. Wenn sie ihn gekidnappt haben, könnten wir sogar einen richtigen Entführungsfall aufklären, sage ich. Bei Police Patrol kann man lernen, wie man einen Vermissten findet. Zuerst muss man, vielleicht hat ihn sicher ein Djinn geschnappt, sagt Faiz und berührt mit der Hand das goldene Tawis, das er an einer ausgefransten schwarzen Schnur um den Hals trägt. Das Amulett schützt ihn vor dem bösen Blick und bösen Djinns. Nicht mal Babys glauben an Djinns, sagt Paris. Faiz runzelt die Stirn und die klaffende weiße Narbe über seiner linken Schläfe, die knapp am Auge vorbeiführt, wird tiefer, als würde von innen was an der Haut ziehen. Kommt, wir gehen, sage ich. Den beiden beim Streiten zuzusehen, ist die langweiligste Sache der Welt. Sonst kommen wir zu spät zum Appell. Faiz läuft sehr schnell voran, selbst in den Straßen des Boot-Bazar, in denen es von viel zu vielen Menschen, Hunden, Fahrrad, Auto und E-Rikschas wimmelt. Da ich mit dem Schritt halten muss, kann ich nicht wie sonst die blutigen Ziegenhufe zählen, die in Afzal Chachas Laden zum Verkauf ausliegen oder von einem Chat-Verkäufer eine Melonscheibe schnorren. Niemand wird mir glauben, aber ich bin 100% sicher, dass meine Nase von den vielen Gerüchen nach Tee, rohem Fleisch, Brot, Kebab und Rotis im Bazar jedes Mal länger wird. Auch meine Ohren werden größer, wegen den Geräuschen. Kellen kratzen in Töpfen, Metzgermesser schlagen auf Hackbretter, Rikschas und Motorroller hupen und aus den Videospielhallen hinter schmuddeligen Vorhängen dröhnen Schießereien und Flüche. Heute aber behalten meine Nase und die Ohren ihre normale Größe, weil Bahadur verschwunden ist, meine Freunde schmollen und der Smog wie ein Schleier über allem hängt. Vor uns fallen Funken aus einem Vogelnest von Stromkabeln, die über die Straße hängen. Das ist eine Warnung, sagt Faiz. Allah ermahnt uns zur Vorsicht. Paris sieht mich an und zieht die Brauen hoch. Den ganzen restlichen Weg in die Schule spähe ich in alle Gräben, falls Bahadur doch in einen davon gefallen ist. Ich sehe aber nur leere Verpackungen, zerfetzte Plastiktüten, Eierschalen, tote Ratten, tote Katzen, Hühner und von hungrigen Mäulern ausgelutschte Schafsknochen. Keine Spur von einem Djinn oder von Bahadur. Unsere Schule ist hinter einer 2 Meter hohen Mauer eingesperrt und obendrauf noch mit Stacheldraht geschützt. Die Tür an dem Eisentor ist violett gestrichen. Von draußen sieht die Schule aus wie die Gefängnisse in Filmen. Wir haben sogar einen Wachmann, aber der steht nie am Tor, weil er die ganze Zeit Botengänge für den Schuldirektor erledigen muss. Auf dem Boot-Bazar Madame Schuldirektors Blusen vom Schneider abholen oder einen Henkelmann mit frischen Gulab Jamuns für sie und die Söhne Nummer 1 und 2 des Schuldirektors auffüllen. Auch heute glänzt der Wachmann durch Abwesenheit. Stattdessen hat sich vor dem Eingangstor, das viel zu schmal ist, um uns alle gleichzeitig durchzulassen, eine Schlange gebildet. Der Direktor lässt das Tor nie ganz öffnen, weil er Angst hat, es könnten Fremde mit uns auf das Schulgelände kommen. Gern erzählt er uns, dass in Indien Tag für Tag 180 Kinder verschwinden. Stranger is danger, sagt er. Den Spruch hat er aus einem indischen Filmsong geklaut. Aber wenn ihm die Fremden wirklich Sorgen machten, würde er den Wachmann nicht ständig für was anderes einsetzen. Der Direktor muss uns hassen. Es gibt keinen anderen Grund, warum er uns an versmockten Wintermorgen wie dem heutigen, wenn die Kälte unseren Atem weiß färbt, vor dem Tor warten lässt. Selbst die Tauben, die mit ihrem aufgeplusterten Gefieder auf einem durchhängenden Stromkabel über uns hocken, haben die Augen noch zu. »Warum können diese Kinder keine vernünftige Schlange bilden?«, sagt Paris mit einem missbilligenden Blick auf die vielen kleineren Reihen, die von der Hauptschlange abgehen. »So werden wir noch ewig hier rumstehen.« Das sagt sie jeden Tag. Die kürzeste Reihe stolpert vorwärts, wie um sie Lügen zu strafen. Ich dränge mich vor und stelle mich hinter einen Jungen aus Runu Didis Klasse. Ein milchteefarbener Kamm lugt aus seiner Gesäßtasche. Er zieht ihn raus, fährt sich damit durchs Haar, zupft ein paar Strähnen aus den eng beieinander stehenden Zinken und steckt ihn wieder in die Tasche zurück. Sein Gesicht ist fleckig wie eine faule Banane. Paris und Fais drängen sich vor mich. »Was fällt euch ein?«, sage ich. Aber sie grinsen nur, weil sie wissen, dass ich es nicht ernst meine, und ich grinse zurück. Dann sehe ich mich um, für den Fall, dass Bahadur aufgetaucht ist. Vielleicht weiß er auch gar nicht, dass seine Ma im Bastille gleich die Polizei ruft. Aber er ist nicht da. Und ich will nicht über ihn reden, weil es Paris und Fais das Grinsen verleiden könnte. Sie haben schon wieder vergessen, dass sie sich gerade noch gestritten haben. Dann sehe ich, wie Quater auf das Schultor zukommt. Er ist in der 9. Klasse, hat sie aber schon zweimal wiederholen müssen. Sein Vater ist der Pradhan unseres Bastille und Mitglied der Hindu Samaj, einer großmäuligen Partei, die Muslime hasst. Wir bekommen den Pradhan kaum noch zu Gesicht. Er hat nämlich eine Hi-Fi-Wohnung gekauft und gibt sich nur noch mit Hi-Fi-Leuten ab. Keine Ahnung, ob es wahr ist oder nur was, das Ma sagt, wenn der Wasserhahn in unserem Bastille tagelang trocken bleibt und alle Geld zusammenlegen müssen, um den Tanklaster zu bestellen. Quater steht nun am Tor und regelt wie ein Verkehrspolizist auf einer vielbefahrenen Straße die Schüler rein. Mit erhobener Handfläche bringt er unsere Reihe zum Halten. Ich gehorche sofort. Alle anderen auch. Quater ist Anführer einer Bande in unserer Schule. Die Lehrer verprügelt, falsche Eltern an Schüler vermietet, wenn sie Ärger haben, und der Direktor darauf besteht, ihre Ma-Papas zu sprechen. Quater arbeitet nicht umsonst, und mir ist schleierhaft, wie Schüler an Geld kommen, um sich einen Papa oder eine Ma zu leisten. Fais hat jede Menge seltsamer Jobs. Das meiste Geld gibt er aber seiner Ami. Und ein bisschen legt er beiseite, um sich seine heißgeliebte Purple Lotus oder Lux-Cremeseife zu kaufen. Oder eine Flasche Sunsilk Stunning Black Shine Shampoo. Fais behauptet, Papa Mars kosten mehr als ein Dutzend Seifen und Shampoos. Ein paar Jungs halten die Schlange auf, um ein bisschen mit Quater zu plaudern. Ständig müssen sie ihm erzählen, wie sie mal einen Lehrer oder einen Polizisten angepöbelt haben, um ihm zu beweisen, dass auch sie harte Burschen sind. Aber so wie Quater ist keiner. Weil er erstens jeden Tag in eine Theka im Bootbazar geht, um sich an Quater Pek Daro zu genehmigen. Daher auch sein Spitzname. Seine Augen sind immer gerötet und verquollen und außerdem stinkt er nach Daro. Er zweitens nie eine Schuluniform trägt. Er drittens nur schwarz trägt. Schwarzes Hemd, schwarze Hose und einen schwarzen Schal, den er sich um die Schultern wickelt, wenn ihm kalt wird. Er viertens jeden Morgen direkt nach dem Appell vom Direktor rausgeschmissen wird, weil er keine Schuluniform trägt. Auch die Lehrer drohen ständig, ihn von der Schule zu verweisen, weil er praktisch nie anwesend ist. Haben es bislang aber nicht getan. Statt am Unterricht teilzunehmen, treibt sich Quato bis zur Mittagspause, wenn das Essen ausgeteilt wird, im Bootbazar rum. Dann stolziert er zurück zur Schule und stellt sich unter einen Neembaum auf dem Schulhof. Umgeben von Schülern, die seiner Bande angehören oder Eltern mieten wollen und dämlichen älteren Mädchen, die sich gegenseitig mit Fingerpistolen bedrohen und sich Revolver-Ranis nennen. Die meisten Mädchen halten allerdings Abstand zu Quarter, weil er sich ständig anglotzt. Quarter ist der einzige Verbrechertyp in meiner Umgebung. Die Polizei hat ihn aber noch nie verhaftet. Vielleicht, weil sie von seinem Pradan-Papa geschmiert wird. Ich frage mich, ob jemand Quarter dafür bezahlt hat, Bahadur verschwinden zu lassen. Aber wer würde sowas tun? Jetzt setze ich unsere Reihe in Bewegung. Ich beschließe, Quarter zu meinem Hauptverdächtigen zu machen. Ihn und die Djinns. Aber Djinns kann ich nicht befragen. Vielleicht gibt es sie ja gar nicht. Als wir zum Tor kommen, fasse ich mir ein Herz und sage zu Quarter, in unserem Bastille ist ein Junge verschwunden. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen. Und jetzt stehe ich so stramm, als würde ich beim Appell gleich die Nationalhymne anstimmen. Ich beobachte Quarters Gesicht, um seine Reaktion zu sehen. Gute Polizisten und Detektive erkennen nämlich daran, wie jemand blinzelt oder die Lippen aufeinander presst, ob er lügt. Quarter schenkt einem älteren Mädchen hinter mir ein schmieriges Lächeln. Er streicht sich über den Flaum auf seiner Oberlippe und den Wangen. Zu spärlich für einen Schnurrbart oder gar Bart. Obwohl er schon ziemlich alt sein muss. Mindestens 17 oder so. Dann sagt er, Giallo, Giallo, Giallo. Und scheucht mich zur Tür. Der verschwundene Junge heißt Bahadur, sage ich. Quarter schnippt so dicht an meinen Ohren mit den Fingern, dass mir die Ohrläppchen brennen. Chalhat, zischt er. Ich renne auf den Schulhof. Hast du sie nicht alle oder was? Fragt Faiz. Wieso hast du mit dem Kerl geredet? Quarter hätte dir den Arm abschlagen und ihn in einen Mülleimer werfen können, sagt Paris und zeigt auf einen Pinguineimer neben uns. Der Vogel reißt den Schnabel so weit auf, dass unsere Köpfe durchpassen würden. Sein weißer Fischbauch schreit, nutz mich, nutz mich. Der Boden drumherum ist mit Karamellbonbonpapierchen übersät, weil die Schüler den Müll aus großem Abstand in das Pinguinmaul werfen und es ständig verfehlen. Das war Detektivarbeit, sage ich zu Paris.